Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Marietta Schwarz, herzlich willkommen. Ein wichtiges Symbol des deutschen Kolonialismus geht zurück nach Namibia. Dazu ein Gespräch hier bei Fazit mit dem Direktor des Deutschen Historischen Museums, Raphael Groß. Und wir werden auf eine Premiere in Hamburg schauen, Martin Mosebachs Rotkäppchen und der Wolf. Am Tanztheater Wuppertal gab es heute den Höhepunkt der Spielzeit mit einer Neueinstudierung ohne Adolphe Binder. Da darf man gespannt sein. Beginnen wollen wir mit einem Architekten, der das gesegnete Alter von 102 Jahren erreichte und jetzt gestorben ist, Iam Pei. Pritzker-Preisträger, über 200 Projekte realisierte er in seinem langen Leben. Mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigte er in seinem Büro. In Europa wurde er berühmt mit der Eingangspyramide des Louvre und mit seinem Anbau für das Deutsche Historische Museum. Aus New York, wo Pei bis zuletzt lebte, Georg Schwarte.
I'd like to make a comparison with the music of Bach. Constant variations of a simple theme.
Architektur als konstante Variation eines Themas, seines Themas, Iam Pei, der in Bachs Musik den Architekten der Schönheit durchhört, die er selbst wieder und wieder geschaffen hat. Gebäude als Kunstwerke, Architektur als die Quintessenz der Dinge. Denn, sagt der Meister der Ebenen, der Diagonalen, nur die Essenz überdauere alles, der Rest Mode.
The only thing that can last is really the essence. The thing that really the... Otherwise it's transitory, it's fashion.
Architektur, sagt der Mann, der der Welt die Pyramide des Louvre schenkte, den Deutschen den Erweiterungsbau des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Architektur dürfe nie modisch sein, sie brauche langen Atem.
I prefer not to use labels.
Ich bevorzuge keine Label zu verwenden. Es ist Architektur. Es gibt nichts wie moderne, postmoderne, dekonstruktive Architektur. All das kommt und geht. Was bleibt, ist die Architektur der Zeit.
Lasting is architecture, architecture of that time.
Aber die Welt muss seine Architektur verstehen lernen. Als er 1984 die Glaspyramide für den neuen Eingang des Louvre als Entwurf präsentiert, schreit die Welt auf. Leichenfledderei, Schändung der umgebenden Renaissancebauten. Als die Pyramide aber steht, schweigen die Kritiker, betreten Iam Pei, dem sie wegen seiner Initialen in den USA den Spitznamen Erste Person Singular gaben, hatte mit dem gläsernen Pyramidenbau ein Meisterwerk geschaffen. Er habe kein Bündel an Theorien, so solle niemand seine Architektur betrachten, sagt er.
I'm not an architect, or as some people say, has a body of theories. I don't have that. I don't think that's the way my architecture should be looked at. But if you are true to yourself, you have a signature. And the signature will come out.
Nur wer als Architekt sich selbst treu bleibe, entwickle eine Handschrift, die sich zeige. Seine zeigt sich überall auf der Welt. Er, der bei Gropius lernte, der an Schinkel bewunderte, wie er das Zarte und Intime so klar gestaltete wie das Absolute. Er, Pei, baute die Präsidentenbibliothek für John F. Kennedy, den Ostflügel der Nationalgalerie in Washington und neben vielen anderen Bauten eben die 86 Tonnen Glaskonstruktion des Louvre. Für ihn der wichtigste Bau seines Lebens, spektakuläre Architektur. Für einen Künstler, dem das Spektakel so suspekt ist, fast peinlich. Pei, der so verschmitzt lächelnde, höfliche Mann, sagt, als Architekt musst du am Ende stets versuchen, umzusetzen, was du willst.
But there are many ways of persisting, many ways of...
Es gibt viele Arten zu beharren, höfliche und weniger höfliche, um den Auftraggeber zu überzeugen. Du musst wissen, was du willst und darfst nie aufgeben. Yo Ming Pei, Meister des Lichts. 1983 bereits erhielt er den Pritzker Architekturpreis. Gute Architektur, bei ihm klingt es so simpel.
And having found the simple solution, or the heart of the matter, let's say, then you have to make it work.
Du musst das Komplexe auf den Kern reduzieren und dann umsetzen. Der Meister der Diagonalen, an dem nur seine Hornbrillen kreisrund scheinen, hat diese Quintessenz ein Leben lang als Kunstwerk gebaut.
Georg Schwarte zum Tod von Iam Ming Pei. Und am Telefon sprach ich vor der Sendung mit Matthias Sauerbruch, Architekt und Direktor der Sektion Baukunst an der Akademie der Künste. Guten Abend, Herr Sauerbruch.
Guten Abend.
Die baulichen Spuren, die Yuming Pei seit den 50er Jahren zurückgelassen hat, die sind ja doch ganz schön vielfältig. Also welche finden Sie denn am interessantesten?
Naja, also Pei ist berühmt geworden für die großen öffentlichen Bauwerke, die er in der ganzen Welt geplant und gebaut hat. Da gehört vor allem die Nationalgalerie in Washington dazu. Da gehört natürlich der Louvre mit der Glaspyramide oder die Erweiterung des Louvre dazu. Dazu gehört das große Hochhaus der Bank of China in Hongkong. Und natürlich auch unter anderem hier in Berlin die Erweiterung für das Historische Museum. Die sind schon unterschiedlich alle, weil das eine ist ein Hochhaus, das andere ist eine mittelhohe Struktur, das dritte ist das Historische Museum ist ja eher ein kleines, zierliches Gebäude und so weiter. Aber die haben schon auch viel Gemeinsames. Also einen P erkennt man schon.
Woran?
Allen voran die klaren Geometrien, einfachen Details, aber sehr präzisen Details. Also es ist wirklich nichts unüberlegt. Es erscheint immer so ganz einfach zusammengesetzt aus großen Formen. Das Dreieck spielt immer eine große Rolle. Gerade das Museum in Washington besteht aus so großen, gegeneinander verschobenen Dreiecken, die großartige Räume herstellen. Aber auch die Materialität und eben vor allem die Präzision im Detail spielt eine große Rolle. Im Louvre sind ja sehr viele große Flächen in einem sehr schönen Naturstein gemacht, verkleidet, also nicht nur die Fußböden, sondern auch die Wände, teilweise sogar die Decken, und das gilt auch für die Galerie in Washington. Mhm. Und teilweise findet man das in Berlin auch wieder. Daran erkennt man P.
Aber stilistisch ja doch sehr unterschiedlich. Also ich sag mal, das reicht von der klassischen Moderne über Brutalismus bis hin zu, ja, so wirklich postmodernen Bauten auch, oder?
Ich würde ihn als eine Art von monumentalen Modernen bezeichnen. Er hat ja bei Gropius studiert und auch in seinem Lehrstuhl gelehrt in Harvard. Er ist sicherlich sehr beeinflusst von Corbusier, von Mies van der Rohe, also von der ersten Generation der Modernen, die er ja noch erlebt hat.
Sie haben jetzt gerade auch erwähnt, großartige Räume bei einem Projekt in Washington. Was macht denn diese qualitätvollen Räume von Yuming Pei aus?
Also das sind so Baukörper, die so geschickt angeordnet sind, dass sie immer wieder den Blick auf diese Mall, also diese große Zentrale, wenn man so möchte, den Central Park oder so von Washington, also die große zentrale Grünfläche vor dem Kongressgebäude, sieht, also von innen. Es gibt immer diesen Bezug nach außen, aber dann ist es eben auch so angeordnet, dass das Sonnenlicht sozusagen, das ja den Tag über wandert, immer wieder von anderen Seiten in den Raum reinkommt und dadurch den Raum vollkommen verändert, weil es eben einfach morgens, sag ich mal, relativ blaues, kaltes Licht ist und nachmittags ist es dann ganz warm und golden und der Raum verändert sich total, je nachdem, von welcher Seite dann das Licht eindringt und Schatten wirft und so weiter und so fort. Und das ist ein regelrechtes Spektakel, was wirklich sehr, sehr schön ist. Und da eignen sich natürlich eben diese großen, einfachen Steinflächen, die dann den Schatten auch wunderbar abbilden. Der Schatten wird sozusagen zu einer Art von Thema in der Architektur.
Haben Sie ihn denn eigentlich persönlich gekannt?
Nee, leider nicht. Aber ich habe ihn ein, zwei Mal bei Vorlesungen erlebt und bei öffentlichen Auftritten. Und er war ein ausgesprochen eleganter und sehr zurückhaltender, sehr kultivierter Mensch, schien es. Er ist sehr zurückhaltend aufgetreten und aber sehr intelligent, also sehr in seinen Argumentationen und seinen ganzen Referenzen, seinem Weltbild und so sehr, sehr offen und sehr beeindruckend.
Er hat ja bereits mit 17, 18 Jahren seine Heimat China verlassen, Hongkong verlassen, Richtung USA. Und man hat ihm dann ja auch immer so eine Vermittlerposition zwischen den Welten nachgesagt. Wo spürte man die denn? Oder war das eine Interpretation, die dessen, was gar nicht vorhanden war?
Das kann ich schwer einschätzen. Also das ist natürlich ganz sicherlich so, dass er beide Kulturen erlebt hat. Er ist zwar ins amerikanische Internat gegangen, glaube ich, aber in Shanghai. Und er hat auch immer den Kontakt, also trotz Kulturrevolution und trotz Unterbrechungen und familiären, sage ich mal, Verlusten, immer den Kontakt irgendwie nach China gehalten hat. Er hat dann auch in Suzhou ein sehr schönes Museum, kleines Museum gebaut, was auch wirklich toll ist, was aber nicht vergleichbar ist mit diesen ganz monumentalen Bauten, sondern sich mehr so eigentlich an diesen chinesischen traditionellen Bauten orientiert. Also ich glaube schon, dass er beide Welten irgendwie verinnerlicht hat und das auch bis zum gewissen Grad in seiner Arbeit zum Ausdruck kommt. Die modernen Architekten hatten ja generell ein großes Interesse an asiatischer Architektur, insbesondere japanischer Architektur. Frank Lloyd Wright beispielsweise ganz bewusst oder Bruno Taut jetzt sozusagen zwangsläufig, weil er dann auch in Tokio im Exil war, sich sehr interessiert für traditionelle asiatische Architektur. Und es gibt da ganz offensichtliche Parallelen und Bezüge. Und ich glaube, er hat das in einer idealen Form dann einfach durch seine Biografie abbilden können und verkörpert. Und deswegen ist also sicherlich diese Unterstellung oder diese Beobachtung richtig, dass er zwischen den Kulturen Vermittler sein konnte. Er gehört eben auch noch zu einer Generation von Architekten, die, sage ich mal, so als die großen Figuren irgendwie aufgetreten sind, die also auch gesellschaftlich eine Rolle gespielt haben, in der amerikanischen Gesellschaft einfach, sage ich mal, Persönlichkeiten darstellten. Das gibt es in dieser Form heute gar nicht mehr so.
Matthias Sauerbruch über Eoming Pei, der gestern im Alter von 102 Jahren verstorben ist. Herr Sauerbruch, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Martin Mosebach, bekannt nicht nur als konservativer katholischer Schriftsteller, sondern auch Einmischer, ein Mann, der polarisiert, sich selbst schon als reaktionär bezeichnete. Er hat neben Romanen ja auch schon Libretti, Drehbücher, Theaterstücke geschrieben und dazu zählt auch Rotkäppchen und der Wolf. Das Märchen der Gebrüder Grimm schrieb er 1988 in Versform für Erwachsene, fürs Theater um und dieses Märchen feierte heute Abend im Hamburger Schauspielhaus Premiere, inszeniert von Martin Höfermann. Jan Ehlert war für uns vor Ort. Mosebachs Rotkäppchen-Version, Herr Ehlert, die wurde ja vielfach gelobt, als sie erschien. Und sie kommt ja demnächst auch gleich wieder auf die Bühne in Hannover. Was ist dann das Besondere daran?
Naja, Mosebach ist es damals wirklich gelungen, dieses alte Märchen, diesen ja schon etwas angestaubten Stoff ganz neu zu erfinden, ganz neu zu erzählen für Erwachsene fürs 20. Jahrhundert. Und das hat er geschafft, indem er alles reingepackt hat, was zu einem Märchen gehört. Also das Fantastische wie aus einem Disney-Film. Da gibt es sprechende Weinflaschen, singende Nähmaschinen, ein Chor der Fliegenpilze, der sich immer wieder einmischt. Aber dann eben auch das Schaurige, das Gruselige, was ja in jedem guten Grimmschen Märchen drinsteckt. Nämlich die Schlechtigkeit der Welt, die einbricht. Und die ist bei ihm ganz besonders schlecht. Mosebach ist ja Kulturpessimist und zeigt uns da, wie weit es eigentlich mit uns schon runtergekommen ist. Die Mutter hasst Rotkäppchen, weil es ja noch so jung und schön ist und schickt es ganz bewusst in den dunklen Wald, damit es da vielleicht ja umkommt. Die Großmutter hasst die Mutter, weil sie ein ungewolltes Kind war. Der Wolf hasst seine Frau, weil sie ihm vorwirft, er bringt nicht genug Essen mit. Also eigentlich hasst hier jeder jeden und wirft ihm vor, sein Leben ruiniert zu haben. Und nur Rotkäppchen, das kleine Mädchen, ist dann die Unschuld, das vielleicht alles verändern kann. Die wird da von Mosebach zu einer Art Messias auch inszeniert. Mhm. Sie stirbt ja, sie wird gefressen, sie steht wieder auf, weil der Jäger sie aus dem Wolfsbauch rausschneidet und steigt dann in den Himmel auf, also da trägt er ganz dick auf. Und das Ganze, Sie haben es gesagt, in Versform, also in einer hohen poetischen Sprache, das war damals einfach unglaublich toll.
Und ein weiblicher Messias, immerhin. Ja, die Uraufführung 1992, die dauerte 4 Stunden, der heutige Abend, aber nur 45 Minuten. Worauf hat denn Martin Höfermann, der Regisseur, in seiner Inszenierung gesetzt? Der musste ja eine Menge weglassen.
Er hat sehr viel weggelassen. Er hat zum Beispiel, das fand ich ein bisschen schade, diese Zauberwelt komplett rausgestrichen. Also keine Pilze, keine schimpfenden Butterblumen, keine Füchse und Hasen, sondern er hat sich ganz auf diese gestörte Beziehungswelt konzentriert, der Frauen. Also Rotkäppchen, Mutter, Großmutter, die zeigte als frustrierte, verbitterte, hasserfüllte Wesen. Zitiert dann Thomas Hobbes, den Philosophen, der Mensch ist des Menschen Wolf. Also wir sind eigentlich selber das Böse. Und das Ironische ist dann, sein Wolf, der ist eigentlich der Einzige, den man mag, der schon mal sowas wie Liebe gefühlt hat und sich eben nach diesem Gefühl wieder sehnt. Und nur weil er es kriegt, kann er Rotkäppchen dann, ja, will er Rotkäppchen dann fressen. Also es ist diese Kerngeschichte, auf die sich Martin Höfermann konzentriert hat. Und alles andere ist raus.
Tut das dem Stück gut?
Naja, es konzentriert natürlich, es macht es düsterer, dass diese Heils-Messias-Geschichte rausgenommen ist. Das wird Mosebach wahrscheinlich auch nicht so ganz gerecht. Und trotzdem fällt es natürlich leichter, sich durch 45 Minuten mit diesem ja, tristen Thema, mit diesem Düsteren, was da auf einen eintrommelt, auseinanderzusetzen als 4 Stunden. Also ich bin froh, dass es nicht ganz so lang ist. Aber ich glaube, 1,5 Stunden Mosebach hätten wir auch gut überstanden.
Es standen ja auch nur 3 Schauspieler auf der Bühne. Unter anderem Angela Richter, die manche von uns vielleicht kennen aus dem Tatortreiniger. Und Kate Strong, die ja auch Tänzerin ist und mit Susanne Kennedy gelegentlich zusammenarbeitet. Einen habe ich jetzt weggelassen.
Genau, Christoph Jöde stand auch noch auf der Bühne. Der war aber nicht, was man jetzt ja hätte denken können, der Wolf. Der war auch eine Frau. Er hat die Mutter gespielt und hat das auch super gemacht. Er hat sich in einer Szene verletzt, sich das Knie aufgeschlagen und trotzdem weiter durchgespielt, dass man ihm das eigentlich gar nicht angemerkt hat. Das passte dann auch noch unglaublich gut, dass da Blut floss. Aber Kate Strong, die war der Wolf und die war für mich die überzeugendste. Vielleicht, weil sie als Einzige ja auch Emotionen zeigen durfte. Als eine Art Vampir schlich sie über die Bühne, als eine verlorene Seele, die das Glück sucht. Und die drei haben das wirklich sehr intensiv und sehr gut gemacht. Es gab einen vierten, das sollte man erwähnen. Bjarne Mädel war dabei, kennt man ja auch aus dem Tatortreiniger. Ja. Der wurde als Videonachrichtensprecher eingeschaltet, der dann einen Text von Ulrich Horstmann las über die Apokalypse, warum der Mensch den Menschen umbringen wird. Damit begann das ganze Stück und damit endete es. Also es gab noch einen vierten, aber der hat nur eine kleine Rolle gespielt.
Ja, und wenn jetzt schon die ganzen wunderbaren Waldwesen nicht auftraten in persona, wie Sie es geschildert haben, sah man das dann wenigstens auf der Bühne, im Bühnenbild?
Nein, es war ein ganz schlichtes Bühnenbild. Es gab so eine Art Vorhang, der an ein surrealistisches Bild erinnerte, ein bisschen wie Guernica, ein bisschen wie Dalí vielleicht. Und der wurde dann später auch weggezogen und wir waren wirklich auf einer kahlen Bühne, wo phasenweise auch das Licht ausgemacht wurde, man gar nichts sah, Holzstühle herumstanden, aber kein Wald, keine Bäume, keine Blumen. Das Einzige, was da war, war ein eisiger Wind, der manchmal zu hören war, der so ein bisschen das Gefühl vermittelte, in der Natur zu sein. Aber ansonsten war halt wahrscheinlich die Bühne so leer wie das Gefühlsleben der Protagonisten.
Jan Ehlert über Rotkäppchen und der Wolf in der Version von Martin Mosebach. Heute war Premiere am Schauspielhaus Hamburg. Und die nächste Vorstellung, die ist am 10. Juni. Seit 2 Jahren fordert Namibia offiziell ein Kulturgut zurück, das sich im Deutschen Historischen Museum befindet, und zwar die sogenannte Säule von Cape Cross. Diese Säule kam Ende des 15. Jahrhunderts als portugiesisches Hoheitszeichen nach Namibia und wurde 400 Jahre später, 1893, aus dem damaligen Deutsch-Südwestafrika hierher verbracht. Die deutschen Kolonialherren stellten in Namibia dann eine Kopie auf. Jetzt hat das DHM nach 2-jähriger Diskussion beschlossen, diese Wappensäule zurückzugeben. Was im Sommer in einer feierlichen Übergabe in Namibia passieren wird und mit dabei sein wird, dann auch Raphael Groß, Direktor des Deutschen Historischen Museums. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Groß, diese Säule ist ja quasi doppelt kolonial konnotiert. Sehe ich das richtig?
Ja, in gewisser Weise kann man das sagen. Also wenn wir über koloniale Objekte sprechen, denken wir natürlich meistens über Kulturgüter, über Kunstwerke, über besondere kulturell faszinierende Produkte aus Ländern, die von Kolonialmächten geraubt wurden, billig gekauft wurden oder irgendwie in deren Besitz kamen. Hier hat man es natürlich mit einem besonderen Objekt zu tun, weil es Portugal, die portugiesische Krone, hergestellt hat und dann als ein Herrschaftssymbol, das jetzt hier sozusagen eine christliche Seefahrernation bis hierher gekommen ist und das sozusagen markiert für andere Seefahrer, aber auch um eben diesen Anspruch zu zeigen. Kolonial ist aber vielleicht doch an diesem Objekt die Geste, dass ja niemand diejenigen, die da gelebt haben, gefragt haben, ob sie in der Weise entdeckt werden wollten. Und niemand hat diejenigen, die da gelebt haben, im 19. Jahrhundert gefragt, ob sie einverstanden sind, wenn diese Säule auch wieder weggenommen wird, was eben dann unter Kaiser Wilhelm II. Passiert ist.
Und das ist jetzt auch kein wahnsinnig prunkvoller Gegenstand. Es ist eine Kalksäule. Es sieht aus wie ein Sockel, auf dem ein Kreuz drauf ist. Und das ist es eigentlich schon, oder?
Ja, es ist eine große Säule, 3,5 Meter, 1,1 Tonnen. Da ich mich jetzt fast 2 Jahre lang intensiv mit dieser Säule beschäftigt habe, sehe ich darin natürlich doch sehr vieles und auch in den Inschriften und finde, es ist schon ein faszinierendes Objekt. Aber tatsächlich wurde es, als die Dauerausstellung für das DHM konzipiert worden ist, in den Teil über die Entdeckung eingestellt. Und damit ist natürlich doch ein sehr stark eurozentristischer Blick damit verbunden. Heute würde man natürlich sofort sagen, ja, es gehört eigentlich zum Kolonialismus.
Gibt es das überhaupt im Deutschen Historischen Museum, so eine Sektion?
Das ist eine scharfe Frage, so wie Sie sie stellen.
Eine offene Frage.
In gewisser Weise kann man sagen, praktisch nicht. Und das ist natürlich ein großes Thema hier im Haus aktuell und hat ja im Vorfeld auch schon insofern Aufmerksamkeit im Haus gesammelt, dass hier ja dann eine große Wechselausstellung zum deutschen Kolonialismus stattgefunden hat und sehr viele auch andere Wechselausstellungen zu verschiedenen Teilen der deutschen Kolonialgeschichte. Aber wir sind wirklich sehr, sehr daran, diesen Teil der Dauerausstellung zu verändern, zu vergrößern und hoffen da auch auf einen engen Austausch mit den ehemaligen Kolonialländern, insbesondere jetzt natürlich auch mit Namibia.
Nun gibt es ja viele Herero und Nama, denen dieser Austausch, der ja jetzt so auf politischer Ebene begonnen hat, noch viel zu gering ist. Die fühlen sich nämlich nicht mit einbezogen. Also wir hatten gerade vor einigen Tagen ein Interview hier im Programm mit dem Kolonialismusforscher Jürgen Zimmerer und der hat genau solche Erfahrungen beschrieben nach seinem Besuch in Windhoek. Müssen da einfach nicht noch mehr Leute mit einbezogen werden?
Ich bin da wirklich ganz offen und aber gleichzeitig auch wirklich sehr am Anfang. Also wir versuchen jetzt Beziehungen aufzubauen. Wir möchten auch in Namibia ein Folgesymposium durchführen. Wir haben ja hier diese Überlegung, was wir mit diesem Objekt machen, mit einem sehr besonderen Prozess begleitet, der, glaube ich, für sich genommen doch wichtig war, dass wir wirklich aus Namibia, aus Portugal, aus Europa, Historiker, Ethiker, Philosophen, Völkerrechtler zusammen eingeladen haben. Über 350, 400 Menschen haben den ganzen Tag lang hier intensiv diskutiert und ganz offen sozusagen überlegt, wie geht man damit um. Und wir hoffen, dass wir ein Nachfolgesymposium in Namibia machen können. Und ich erhoffe mir dann auch, dass wir gemeinsam Workshops machen werden und da natürlich verschiedene Persönlichkeiten, Gruppierungen mit involvieren. Wobei wir sind ein Museum, also für uns ist es wichtig, was man sozusagen hier über diese Geschichte erzählen können wird. Wir sind ja sozusagen nicht das Auswärtige Amt oder das Goethe-Institut, da sind ja ganz verschiedene Bereiche angesprochen. Mhm. Ich glaube, für uns ist vor allem wichtig, dass man diesen Bereich der deutschen Geschichte besser versteht und hier breiter vermitteln kann. Und dafür glaube ich, dass dieser Prozess doch sehr hilfreich ist.
Mhm. Herr Groß, ich komme noch mal auf diese Säule zurück, die ja, wie wir jetzt schon besprochen haben, im Prinzip so ein durch und durch europäischer Schatz ist, ne? Also warum ist die denn für die Namibia so bedeutsam?
Das ist interessant. Also im Prinzip müssen Sie das natürlich Namibia fragen. Mir scheint das auch eine merkwürdige Konstruktion, dass das immer so in Frage gestellt wird. Oh, verlangen die nicht das falsche Objekt? Ich fühle mich da ein bisschen irgendwie clumsy, ein bisschen ist es an mir festzustellen, was Namibia haben will. Es ist meines Wissens das einzige Objekt, wo es ein offizielles Begehren gibt eines Staates am Auswärtigen Amt, was zurückgefordert wird. Und dann zu sagen, das verstehe ich jetzt nicht richtig, könnten Sie nicht lieber das zurückfordern oder das wäre sinnvoller, wie ich es jetzt oftmals gehört habe, finde ich merkwürdig. Ich kann es mir erklären. Es ist eben ein Objekt, was sozusagen diese gesamte, zuerst mal portugiesische, dann deutsche und so weiter Kolonialzeit, sowas wie ein Kristallisationspunkt ist für diese ganze Erfahrung. 1894 wurde sie ja sozusagen vom deutschen Kaiser dort weggenommen, eine eigene Säule, Granit hingestellt, also nicht sehr lange bevor dann der Genozid an den Herero und Namas stattfand. Und insofern ist ja auch diese Geste der Wegnahme eng verknüpft mit dem, was dann kommt. Und insofern finde ich es nicht ganz unverständlich. Und ich finde es vor allem merkwürdig, wenn wir uns jetzt so auf die Position stellen würden, dass wir vorschreiben, was für Namibia die richtigen Objekte wären, die sie zurückverlangen sollten.
Raphael Groß, Direktor des Deutschen Historischen Museums, über die Rückgabe der Säule von Cape Cross nach Namibia. Herr Groß, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von Nora Hofbauer.
Der amerikanische Bestsellerautor Herman Woke ist im stolzen Alter von 103 Jahren gestorben. Anfang der 50er Jahre verfasste er mit »Die Caine war ihr Schicksal« einen der berühmtesten Romane über den Zweiten Weltkrieg. Als 100-Jähriger brachte Woke 2016 seine Biografie heraus. Darin erzählt er unter anderem von seiner Kindheit in der New Yorker Bronx, seiner Vorliebe für den Schriftsteller Mark Twain sowie über den großen Einfluss seines jüdischen Glaubens auf seine Werke. Zum Auftakt der Burning Issues, der Konferenz zur Gender-Ungleichheit auf dem Berliner Theatertreffen, bekräftigt das Aktionsbündnis Darstellende Künste seine Forderungen zur Gleichberechtigung. Ausschüsse, Gremien und Leitungspositionen seien paritätisch zu besetzen. Das Aktionsbündnis fordert unter anderem, Frauen und Männer in den darstellenden Künsten für gleiche Arbeit gleich zu bezahlen. Die Konferenz findet bis einschließlich Sonntag mit zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen des Berliner Theatertreffens statt. Christo Schago wird für sein Stück »Ich lieb dich« in der Inszenierung der Schauburg München mit dem Mülheimer Kinderstückpreis 2019 ausgezeichnet. Das Stück beschreibt unterschiedliche Arten von Liebe und erzählt von Verlust, Schmerz, Glück und Tod. Der 1976 geborene Schagor inszenierte an zahlreichen Theatern, wie dem Volkstheater München, dem Bremer Theater, dem Bochumer Theater oder dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Grumpy Cat ist tot. Die zur Internetsensation gewordene Katze mit dem stets mürrischen Gesichtsausdruck sei bereits am Dienstag gestorben, erklärten ihre Besitzer. So grummelig die Katze aufgrund der herunterhängenden Mundwinkel stets zu sein schien, so sehr brachten Bilder von ihr Millionen Menschen weltweit zum Lachen. Zuletzt hatte das Tier rund 8,5 Millionen Likes bei Facebook und Millionen Follower bei Instagram, Twitter und YouTube. Die Besitzer lizenzierten das Gesicht der Katze für zahlreiche Fanartikel. Grumpy Cat spielte auch in Werbespots und Filmen mit.
Es waren die Kulturnachrichten von Nora Hofbauer. Vor einem Jahr gab es am Tanztheater Wuppertal einen handfesten Streit um die Intendantin und künstlerische Leiterin Adolphe Binder, die Nachfolgerin von Pina Bausch. Der Beirat beendete die Zusammenarbeit. Binder ging vor Gericht. Dort wurde die Kündigung dann für unwirksam erklärt. Dennoch hat derzeit Bettina Wagner-Bergeld, die schon vorher berufen worden war, die künstlerische Leitung inne. Heute war nun in Wuppertal eine Premiere zu sehen, und zwar die Neueinstudierung von »Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloss, die anderen folgen«, der Höhepunkt dieser Saison in Wuppertal. Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring war für Fazit dabei. Hallo erstmal.
Guten Abend.
Was ist das denn für ein Stück? Das war ja fast 3 Jahrzehnte nicht mehr zu sehen.
Ganz genau. Die Vorgeschichte, die geht so, dass Peter Zadek, der damals Chef am Schauspielhaus Bochum war, Pina Bausch 1978 eingeladen hat, Shakespeares Macbeth auf die Bühne zu bringen. Und auch wenn Pina Bausch damals noch nicht die ganz weltberühmte Choreografin war, die sie später wurde, war es klar, dass dies keine werktreue Shakespeare-Inszenierung wird. Wahrscheinlich hat Zadek sie auch deswegen eingeladen. Pina Bausch hat dafür nicht nur mit Tänzern ihres Ensembles gearbeitet, sondern auch mit Schauspielern wie Mechthild Grossmann und Hans-Dieter Knebel. Und das, was da auf die Bühne kam, das muss so ungewöhnlich gewesen sein, dass bei der Uraufführung also es unglaublich viel gestört wurde, die Vorstellung, vor allen Dingen von Mitgliedern der Shakespeare-Gesellschaft, die eben gleichzeitig noch tagte und die da irgendwie sehr unzufrieden war. Eine Tänzerin hat sogar die Bühne verlassen. Also es ranken sich sehr, sehr viele Mythen um diese Inszenierung, die auch deswegen ein Schlüsselwerk ist, weil Pina Bausch daran ihre berühmte Fragemethode entwickelt hat.
Ist das denn heute auch noch ein Aufreger?
Also es hat natürlich nicht mehr den provokativen Charakter, der zwar von Pina Bausch nie beabsichtigt war, den es aber eben damals doch entfaltete. Aber es hat auch heute noch eine ästhetische Klarheit und Entschiedenheit in diesem ganzen Unerklärlichen, was sich da abspielt auf der Bühne, die total begeistert. Und das fängt schon beim Bühnenbild an, das ja noch Rolf Borzig, Pina Bauschs erster Bühnenbildner und viel zu früh verstorbener Lebensgefährte, entworfen hat. Man muss sich vorstellen, einen großen, sehr verschrabbelten Salon mit rotem Fußboden und großen Fenstern und vielen zum Teil kaputten Sitzmöbeln, abgestelltem Zeug, einem Beichtstuhl, Stuhl, einer Dusche, einer Jukebox. Und in diesem ganzen Durcheinander liegt ein Gartenschlauch, den jemand zu vergessen haben scheint. Und der unentwegt ein dünnes Rinnsal in eine Bühnensenke spült, sodass sich da ein kleiner See bildet. Und in diesem sehr starken Ambiente, was mich auch ein bisschen an die Volksbühne der 90er Jahre erinnert hat, entfaltet sich nun nicht etwa Shakespeare, sondern so ein absurdes, fantastisches, repetitives Szenenpanorama, wo eben die Geschichte von Macbeth gelegentlich paraphrasiert wird und immer mal wieder auf Verrat, Königsmord und der Wahnsinn, der daraus entsteht, auch abgehoben wird.
Und das Ganze dauert 3,5 Stunden. Sie sind erst aus der Premiere gekommen. Das ist ja für Tänzer auch eine wahnsinnige Herausforderung.
Auf jeden Fall. Und zwar in diesem Fall gar nicht so sehr wegen der physischen Anstrengung, weil es wird nicht wie in späteren Stücken wirklich so ganz körperlich getanzt, sondern wegen der enormen Präsenz, die die Darsteller die ganze Zeit über halten, insbesondere in den stillen, auch oft ereignislosen Momenten. Jetzt zum Beispiel am Anfang, als alle auf den Sitzmöbeln hängen oder liegen und schlafen und dann irgendwann gelegentlich die Positionen wechseln, erst nur ganz zart und dann wie in Albträumen. Das kann man inhaltlich deuten als Schlaflosigkeit des Verbrechers. Aber das war ja auch damals der große Aufreger, dieser Anfang, weil es passiert nichts. Ja, das ist jetzt heute nichts mehr, was einen irgendwie noch umhauen würde. Und in all diesen Begegnungen und Bewegungen und dem sich gegenseitig tragen und befragen und einander vorbeireden, da gibt es ganz viel Wiederholung. Manche Szenen sind wie Dauerschleifen, die sich dann plötzlich wieder auflösen. Und auf eine wirklich geniale Weise hat Pina Bausch hier schon mit einer dezentralen Perspektive gearbeitet. Also das heißt, ständig laufen verschiedene Szenen gleichzeitig. Und in diesem Wechsel zwischen den verschiedenen Tempi, aber auch den atmosphärischen Temperaturen, den Musiken und Dynamiken, also das ist wirklich bewundernswert gelöst. Das heißt, auch mit den Längen verbringen wir wirklich viel Zeit mit diesem Stück. Und dass es so viel zu entdecken gibt, das hat natürlich mit den wunderbaren Darstellern zu tun.
Genau, Schauspieler gibt es nämlich auch, zum Beispiel Johanna Wukalek.
Am nächsten Morgen, als der tote alte König gefunden wurde, jammerten und weinten alle in dem Schloss, am meisten aber und seine Frau. Viele glaubten, dass der arme alte König von seinen eigenen Söhnen ermordet wurde, damit diese selber herrschen. Und als diese sich verdächtig sahen, flohen sie in ein anderes Land. Und so wurde neuer König.
Da hören wir immer.
Der Name wird nicht genannt. Das ist Johanna Wukalek, die hier auf eine unnachahmliche Weise die Geschichte von Macbeth zusammenfasst. Immer mal wieder, wie so ein roter Faden, kommt es immer wieder hoch. Aber ohne, dass sie jemals den Namen ausspricht. Ich muss sagen, Johanna Wukalek, die brilliert heute Abend wirklich. Es ist, als hätte sie nie etwas anderes getan, als beim Tanztheater Wuppertal auf der Bühne zu stehen. Sie fügt sich so enorm gut ein und kann diesen ganzen Spirit dieses Stückes, dieses Ensembles, dieser Arbeit so gut aufgreifen. Und genauso Mike Solbach, der ja auch als Schauspielgast dabei ist, beide machen das wunderbar. Also selbst wenn man der Musealität von Rekonstruktionen skeptisch gegenübersteht, kann man doch wirklich froh sein, dass es jetzt diesen Abend gibt, auch weil er uns nochmal so ein ganz anderes Bild verschafft von dem Gesamtwerk Pina Bausch, denn dieses Stück aus dieser speziellen frühen Schaffensperiode ist doch wirklich nochmal anders und radikaler als die späteren Arbeiten.
Stichwort Königsmord, darum geht's ja. Ganz kurz noch zum Schluss, wie geht es denn eigentlich der Ex-Königin des Tanztheaters Wuppertal, Adolphe Binder?
Ja, ich glaube, da werden wir im Sommer noch mal viel von hören. Es soll jetzt irgendwann in die zweite Runde gehen. Wie Sie gesagt hatten, Adolphe Binder hatte ja geklagt gegen die fristlose Kündigung. Wurde in der ersten Instanz auch Recht gegeben. Nun ist das Tanztheater in Berufung gegangen. Also im Sommer wird die zweite Runde jetzt in die zweite Runde gehen. Und wir werden das weiterhin gut beobachten. Denn da, denke ich, gibt es immer noch eine Menge aufzuarbeiten. Und wir werden sehen, wie es dann weitergeht.
Elisabeth Nehring, über Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloss. Die anderen folgen eine Neueinstudierung am Tanztheater Wuppertal in Koproduktion mit dem Schauspielhaus Bochum. Es gibt Bilder, auf die Museen nur ungern verzichten und deshalb verlassen sie auch nur selten die heimischen Gefilde. Aber die alte Nationalgalerie, die hat es geschafft. Dort ist jetzt das Bild Straßen in Paris, Regenwetter zu sehen. Es stammt vom französischen Impressionisten Gustave Caillebotte Und es ist ein Bild wie eine Fotografie, das man sich unbedingt anschauen sollte, meint Christiane Habermals.
Es gibt Ausstellungen, die Dutzende von Bildern präsentieren und andere, die nur eines in den Mittelpunkt stellen. Dass man deswegen nicht weniger bereichert nach Hause geht, kann man jetzt in der alten Nationalgalerie erleben. Gustave Caillebotte ist ein immer noch wenig bekannter Name des französischen Impressionismus und sein Werk Straße in Paris, Regenwetter eröffnet schon allein durch das Wetter einen ganz anderen Blick auf den Impressionismus, der sich sonst so gerne sonnendurchflutete Landschaften und das Spiel von Licht und Schatten als Motiv suchte. Vor allem aber ist es die Unmittelbarkeit des flüchtigen Moments, den Caillebotte abbildet, der einen in den Bann zieht. Eine Straßenkreuzung in Paris, regennasses Pflaster, Passanten mit Regenschirmen eilen über die Straße. Das überlebensgroße Paar, das auf den Betrachter zuläuft, wirkt, als würde es gleich aus dem Rahmen steigen, als müsste man auf dem engen Trottoir ausweichen, um nicht mit den aufgespannten Regenschirmen zusammenzustoßen. Nicht umsonst gilt das Bild als eines der modernsten seiner Zeit. Oder wie Ralf Greis, Leiter der alten Nationalgalerie, es ausdrückt, ein Werk an der Grenze dessen, was wir unter Impressionismus verstehen.
Es hat also vieles der Zeitströmung aufgenommen. Bei Degas hat er gelernt, wie man Figuren am Bildrand überschneidet, sodass sich ein ganz spontaner Bildausschnitt ergibt. Und auch die Bewegungsmotive, die er hier einsetzt, sind so, dass sie uns vermitteln, das ist ein lebendiges Bild, das ist das Bild der aktuellen Großstadt, eigentlich wie ein Schnappschuss, möchte man sagen. Aber das natürlich avant les lettres, denn Sie wissen, die technischen Möglichkeiten der Fotografie waren in den 1870er Jahren so noch nicht gegeben.
Geschickt nutzt der Maler räumliche Perspektiven, die er mit fast mathematischer Präzision einsetzt, um den Betrachter ins Bild hineinzuziehen. Wie wichtig Caillebotte die Suche nach dem richtigen Bildausschnitt war, lässt sich an zahlreichen Vorstudien und Skizzen zu diesem und anderen Bildern ablesen, die die Ausstellung ergänzen. Dass Caillebottes Straße in Paris, Regenwetter, eines der Aushängeschilder des Art Institute of Chicago, überhaupt in Berlin zu sehen ist, ist einem Deal zu verdanken. Denn das Art Institute wollte für eine große Manet-Ausstellung Édouard Manets im Wintergarten aus der Nationalgalerie leihen. Im Gegenzug verlangten die Berliner das Caillebotte-Gemälde. Ikone gegen Ikone und ein Glück, denn Werke von Caillebotte sind in Berlin überhaupt nicht vertreten. 2 Jahre wurde verhandelt, bis sich Chicago dazu durchrang, sich von einem seiner größten Schätze zu trennen, betonte Nationalgaleriedirektor Udo Kittelmann.
Denn so viele Menschen wie zu uns kommen, um sich den Manet anzuschauen, so viele Menschen kommen auch in Chicago, um sich dieses Bild von Caillebotte anzuschauen. Also ein Tausch auf Augenhöhe zwischen 2 Institutionen.
Für die Nationalgalerie ist das Bild eine Chance, auch die eigene Impressionistensammlung in einem anderen Licht zu betrachten. Denn Caillebotte war nicht nur Maler, sondern auch Mäzen. Früh zu Geld gekommen, unterstützte er seine Malerkollegen Renoir, Manet, Degas, Cézanne und Monet, kaufte deren Bilder an, als sie noch niemand kannte, und ließ sie auf seinem Landsitz leben und arbeiten. Nach seinem frühen Tod 1894 mit nur 48 Jahren vermachte er seine Kunstsammlung dem französischen Staat.
Und das war sozusagen der Startschuss für die Musealisierung des Impressionismus, der Weg der Avantgarde ins Museum,
erläutert Greis. Doch der Direktor der französischen Nationalmuseen ließ sich Zeit. Erst nach 3 Jahren nahm er das Erbe an und auch da nur zögerlich. Von 60 Werken sah man nur 38 als museumswürdig an.
Heute unverständlich, dass man etwa einige Werke von Monet oder Cézanne als nicht aufnahmefähig beurteilt hat. Aber so war es damals, weil der Kampf gegen Moderne, gegen Akademiker, man musste ja auch alte Kunst abhängen. Und das Gleiche passiert zeitgleich hier in Berlin.
1896 wird Hugo von Tschudi Direktor der Berliner Nationalgalerie. Er begeisterte sich früh für die neue revolutionäre Malerei aus Frankreich. Noch im gleichen Jahr reiste er nach Paris und kaufte über 30 Werke von Manet, Monet und Degas. Manets Im Wintergarten wurde Ende 1896 erstmals in der Nationalgalerie ausgestellt. Es war das erste Werk des Künstlers, das je von einem Museum gekauft wurde.
unter großem Hallo der Leute, die das unterstützt haben, aber auch durchaus kritisch beäugt von den Traditionalisten und Akademikern. Und da entspinnt sich also eine Parallelgeschichte zu Paris. Und insofern ist es für uns interessant, diesen Gast hier zu haben.
So stellt die Ausstellung in einem zweiten Raum Bezüge zur eigenen Sammlung her. Versucht aufzuzeigen, wie die frühe Kanonisierung der französischen Moderne durch Karl Botts Sammlungstätigkeit sich auch in den Berliner Ankäufen widerspiegelt. Das ist zweifellos interessant für all jene, die sich die Zeit nehmen wollen, tiefer in die Geschichte der Moderne einzutauchen. Tröstet aber nur wenig darüber hinweg, dass man eigentlich gerne mehr von Karl Bott gesehen hätte. Dass er als Maler weniger bekannt war, denn als Mäzen, hat auch damit zu tun, dass er in aller Bescheidenheit der Schenkung an den französischen Staat keine eigenen Bilder beifügte. So blieben seine Bilder lange in Privatbesitz, gelangten erst spät und über Umwege in Museen. Werke Karl Botts in deutschen musealen Sammlungen kann man an wenigen Fingern abzählen. Insofern ist Straßenszene in Paris, Regenwetter, in der Nationalgalerie allemal eine Reise wert.
Christiane Habermals über dieses eine Bild von Gustav Karl Bott, das jetzt in einer Ausstellung in der Alten Nationalgalerie zu sehen ist, und zwar bis zum 15. September. Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Ulrike Timm hat die Feuilletons von morgen durchgeblättert.
Das Leben von Architekten darf man sich nicht als besonders gesundheitsförderlich vorstellen, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Dauernd von einer Baustelle zur anderen fliegen, hier wird ein Flughafen nicht fertig, dort fallen Glasscheiben aus der Fassade, nachts reißen Fragen der Statik des Budgets und die wie ein Guillotinebeil über jedem Architektenhals schwebende gesamtschuldnerische Haftung aus dem Schlaf, und trotzdem muss es irgendetwas in diesem Beruf geben, das sehr viele seiner Vertreter sehr alt werden lässt, schreibt Niklas Mark und erinnert an Oskar Niemeyer, er wurde 104, Jonah Friedman, erst quietschfidele 96, und Yeo Ming Pei, der noch kurz vor seinem 100. Geburtstag unverdrossen einen Bau nach dem anderen eröffnete. Jetzt ist Yeo Ming Pei gestorben, mit 102 Jahren. Wie fröhlich und kindlich neugierig noch der Hochbetagte auf Fotos schaut. Als Architekten des langen Atems würdigt ihn die Welt und spielt damit nicht auf das gesegnete Lebensalter an, sondern auf die Akribie, mit der dieser Architekt sich ein inneres Bild von der jeweiligen Welt schuf, für die seine Bauten gedacht waren. Bei seinem berühmtesten Alterswerk, dem Museum für islamische Kunst in Doha, hielt Pei es so: Er bat um eine 6-monatige Studienreise in die Hochburgen islamischer Architektur, wo er Ideen für seinen Museumsbau sammeln wollte. Hat Pei der gläsernen Pyramide des Louvre, der Bank of China in Hongkong oder dem Neubau des Deutschen Historischen Museums etwas mitgegeben, was seine Handschrift sofort erkennbar macht? Eleganz, meint die Süddeutsche Zeitung. Vielleicht liegt es an den Spielen mit der Geometrie, an der peniblen Materialität, am feinen Umgang mit dem Licht, dem immer viel gerühmten, oder eben an der Eleganz, die sich aus all dem ergibt, auch wenn das natürlich nur ein Empfinden ist, das sich schwer objektivieren lässt. Allerdings, wenn einer Eleganz objektivieren konnte, und zwar ganz buchstäblich, dann Yeo Ming Pei. Psychopathen, Heuchler, Faschisten. Das klingt gar nicht gut. Wir sind in einer anderen Welt, aber bei einem faszinierenden Gedankenspiel. Ob dieses ganze komplizierte Ding namens Europa sich als intergalaktischer Export eignet, fragt die Süddeutsche eine Reihe europäischer Schriftsteller. Was wäre also, wenn ein Außerirdischer im UFO im eigenen Garten landet und fragt, was habt ihr Erdlinge denn so zu bieten? Nehmt euch in Acht vor uns, meint A.L. Kennedy. Wir sind die Wesen, die sich gegenseitig töten, hassen oder ausbeuten. Ihre pessimistische Erzählung der europäischen Geschichte ist eben eine der Heuchler und Psychopathen. Der fantastische Kontinent, von dem die Süddeutsche mehrdeutig im Titel spricht, kommt bei Janne Teller dagegen als possierliches Tierchen daher. Das fängt schon mit der Zahl der Beine an. Wir zählen 28, aber es gibt noch ein paar mehr, die dazu neigen, ihre eigenen Wege zu gehen, obwohl sie eindeutig an ihrem großartigen Körper hängen. Und Jaroslav Rudisch erinnert liebevoll an das Netz aus Eisenbahnschienen, weichen Tunnelbrücken, das für europäische Verbindungen sorgt. So viel steht fest. Die Aliens, die die Süddeutsche Zeitung europäische Schriftsteller besuchen lässt, die haben allerhand zu staunen. Ian McEwan widmet sich in seinem neuen Roman nicht den Aliens, aber den denkenden Maschinen. Vielfach sind wir ja schon umgeben davon. Mich beschäftigt die Möglichkeit, dass wir eine menschenähnliche Maschine herstellen, der wir unsere besten Eigenschaften überlassen. Denn wir wissen, wie wir gut sein können, aber es gelingt uns nicht, gut zu sein. So Ian McEwan im ausführlichen Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen. Noch eine kleine Überraschung gefällig. Eine Arte-Dokumentation beschäftigt sich aus Anlass ihres 200. Geburtstags mit Queen Victoria. Ja, die, nach der ein ganzes Zeitalter benannt ist, prüde, spießig, sittsam, hochgeschlossen. Die Frau selbst war zumindest nicht ständig so. Überschrift im Tagesspiegel: Sex, please.
Das war die Kulturpresseschau und es war Fazit die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarzer Mikrofon.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.